Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. In einem ersten Teil geht es um das Thema Jericho. Sensationelle Funde in Jericho und die Glaubwürdigkeit der Bibel. Hier ein Luftbild von Jericho. Wir haben den Blick von Westen. Da in der Tiefebene unten, ganz nahe vom Toten Meer, sehen wir das heutige Jericho. Beziehungsweise der Pfeil zeigt schon an, wo das alttestamentliche Jericho sich befindet. Hier angedeutet das Wadi Kelt, das ist der direkte Weg nach Jerusalem hinauf. Ein anderer Blick, man sieht hier das alttestamentliche Jericho, im Bild bezeichnet mit Tel Jericho, etwas genauer. Und nun ein Blick von Osten her, wieder da in der Tiefebene unten ist das heutige Jericho, hier Tel Jericho, das alttestamentliche Jericho. Und hier eben von der anderen Seite her gesehen das Gebirge der Wüste Judäa. Wenn wir über Jericho sprechen, dann steht das in einem größeren Zusammenhang mit den biblischen Geschichten von Israel in Ägypten, sodann die 10 Plagen über Ägypten, der Auszug, der Exodus aus Ägypten, dann die Gesetzgebung am Sinai und schließlich die Eroberung Jerichos unter Josua. Das sind alles vertraute biblische Geschichten, nicht wahr? Die Karte hier zeigt uns Israel in Ägypten. Die Israeliten bauten die Städte Pithom und Ramses als Sklavenvolk. Dann kam der Auszug, Durchzug durchs Rote Meer, Gesetzgebung am Horeb, 40 Jahre Wüstenwanderung, bis schließlich am Ende dieser Zeit Mose hier auf heute jordanischem Boden, in den Gefilden Moabs, 8 Abschiedsreden hielt. Sie sind alle im 5. Buch Mose überliefert. Er hat die 9 Bedingungen vorgestellt im verheißenen Land und ist dann gestorben. Sein Nachfolger Josua führte das Volk über den Jordan ins verheißene Land Kanaan. Hier diese Darstellung zeigt uns die letzte Lagerung Israels in den Gefilden Moabs, eben da beim Nordende des Toten Meeres, wo der Jordanfluss einmündet. Und genau auf der anderen Seite sehen wir Jericho. Das war das erste Bollwerk, das es galt zu überwinden bei der Eroberung des Landes Kanaan. Nun stellt sich die Frage, alle diese vertrauten Geschichten, sind das bloß Legenden, Fiktion oder ist das Realität, geschichtliche Realität? Ich lese ein paar Verse aus 2. Mose 1, wo wir Israel als Sklavenvolk in Ägypten beschrieben finden. 2. Mose 1, Vers 8. Da stand ein neuer König über Ägypten auf, der Josef nicht kannte. Und er sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Und sie setzten Fronvögte über dasselbe, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute dem Pharao Vorratsstädte Pithom und Ramses. Im 19. Jahrhundert begann man ja, sich allgemein in Europa für Ägypten zu interessieren. Das hängt zusammen mit den Feldzügen von Napoleon, die ja eben auch bis nach Ägypten gingen. Und die Soldaten Napoleons haben viele Überreste und archäologische Funde aus Ägypten mit nach Hause gebracht. Und das weckte allgemein das Interesse an biblischer Archäologie, an einem Bezug zwischen den alten Relikten im Nahen Osten und der Bibel. Nun wusste man ja schon längst aus der Bibel, die Israeliten haben Pithom und Ramses gebaut. Und da hat man sich die Frage gestellt, unter welchem Pharao ist Israel ein Sklavenvolk gewesen und dann ausgezogen? Nun, die Bibel nennt ja den Namen des Pharao nicht. Vers 8, da stand ein neuer König über Ägypten auf. Der Name wird nicht genannt. Aber die Städte, die Israel baute, werden Pithom und Ramses genannt. Und daraus schloss man Ramses. Das hängt ja wohl mit Pharao Ramses zusammen. Aber welcher Pharao Ramses? Es gab ja mehr als einen. Nun, man dachte, bestimmt Ramses der Zweite, der auch genannt wurde Ramses der Große. Das muss der Pharao der Sklaverei gewesen sein, denn das war ein großer Bauherr. Ramses der Zweite lebte nach üblicher ägyptischer Chronologie 1279 bis 1213 vor Christus. Und daraus wurde der Schluss gezogen, also der Exodus der Kinder Israel aus Ägypten fand wohl ungefähr um 1230 vor Christus statt. Das war die Schlussfolgerung aus 2. Mose 1, Vers 11. Allerdings ist zu sagen, der Name Ramses kommt in der Bibel schon früher vor. Schon in der Josefsgeschichte wird er gesprochen über das Land Ramses im Nildelta. Und dort hängt es unmöglich mit Ramses dem Ersten und Ramses dem Zweiten zusammen, denn die Josefsgeschichte geht ja viel weiter zurück. Also das ist schon mal fraglich, ob diese Verbindung korrekt ist, da von Ramses statt auf den Pharao des Auszugs zu schließen. Denn eben der Name Ramses als Städtename muss gar nicht direkt mit einem gleichnamigen Pharao zusammenhängen. Das können einfach zwei gleiche Namen sein. Nun, Ramses II., der Große, war der mächtigste Pharao der 19. Dynastie. Ein gewaltiger Bauherr. Er war es zum Beispiel, der den berühmten Amun-Tempel in Karnak erbaut hatte, der ja heute noch zu sehen ist mit diesen mächtigen Tempelsäulen. In den 1950er Jahren war man in der Wissenschaft der Archäologie so ziemlich im Allgemeinen positiv gegenüber der Bibel eingestellt. Und das war also üblich, dass Archäologen überhaupt nicht zweifelten, dass es einen Auszug der Israeliten aus Ägypten gegeben hat. In jener Zeit war auf diesem Gebiet der Archäologie in biblischen Ländern, man sagt dem biblische Archäologie, war die Albright-Schule sehr führend. William Albright war einer der größten Archäologen des 20. Jahrhunderts. Kein gläubiger Mann, aber so recht wohlwollend in seiner Einstellung gegenüber der Bibel. Das hat sich aber im Laufe der Jahrzehnte geändert. Heute ist es so, wir haben es zu tun mit einer ganz neuen Generation von Archäologen. Und da kann man sehr oft hören, nicht bei allen, aber bei manchen, Israel in Ägypten, der Auszug, die Landnahme unter Josua, das seien alles Legenden. Heute sagen manche, es gibt keine archäologischen Spuren von Israel in Ägypten. Und überhaupt, um 1230 vor Christus war Jericho gar keine Stadt und hatte auch keine Mauern. Also wie können dann die Mauern vor Josua gefallen sein? Und so wurde das auch in den Medien in den vergangenen Jahren breit getreten und so dargestellt. Die Bibel enthalte eben Unsummen von Legenden, Mythen und Märchen. Eine ganz wichtige Rolle hat in den vergangenen Jahren dieses Buch von Israel Finkelstein und Neil Silberman gespielt. Auf Deutsch: Keine Posaunen vor Jericho. Die archäologische Wahrheit über die Bibel. Israel Finkelstein ist ein israelischer Archäologe, der sagt, das sind alles Legenden. Hat es gar nie gegeben. Und die Bibel ist überhaupt nicht zuverlässig. Allerdings, was in den Medien, die sich sehr gerne gerade auf Israel Finkelstein berufen, verschwiegen wird, ist die Tatsache, dass Israel Finkelstein eigentlich eine Extremposition einnimmt unter Archäologen und nicht irgendwie den Mainstream in der Mitte. Nein, er ist sehr feindlich in seiner Haltung, aber auch heute gibt es noch viele biblische Archäologen, die eine sehr positive Haltung haben zur Bibel. Nicht so Israel Finkelstein. Also er sagt, das ist alles ein Märchen. Es gab gar keine Posaunen vor Jericho, denn es gab ja auch keine Mauern in Jericho. Diese Problematik ist ja schon lange bekannt. Wie kann man die biblische Geschichte eben mit diesen Zeiten um 1230 vor Christus, mit Ramses und so in Verbindung bringen? Das ist wirklich ein Problem. Und so haben manche versucht, das Problem zu lösen mit einer Revision der Chronologie Ägyptens. Da ist einmal zu nennen Immanuel Felikowski, der ja berühmt geworden ist mit seinem Buch Ages in Chaos, Zeitalter im Chaos. Er hat darin die Behauptung aufgestellt, die übliche Chronologie, also Zeitüberlieferung Ägyptens, die sei völlig falsch. Die müsse ganz massiv geändert werden und dann bringt man die Bibel und die Archäologie zusammen. Immanuel Felikowski war ein blitzgescheiter Mann, aber kein Archäologe, auch kein Ägyptologe, sondern ein Tiefenpsychologe. Und das ist einfach so, als Tiefenpsychologe kommt man bei den Ägyptologen nicht gut an. Also das blieb natürlich ein völliger Außenseiter, populärwissenschaftlich, ein Mann, der schnell Fakten kombinieren kann und etwas Interessantes zusammenstellen kann, das aber eben nicht zuverlässig ist. Nach Immanuel Felikowski machte ein gewisser Donovan Kurville von sich reden, der auch versuchte, die ägyptische Chronologie zu korrigieren, um so einen Einklang zwischen Bibel und Archäologie herzustellen. Aber auch er hatte nicht riesigen Erfolg. Er war immerhin Chemiker, aber auch er kein Ägyptologe, kein Archäologe, und man kommt auch als Chemiker nicht gut an. Aber später kam David Rowell, ein Engländer, der Ägyptologie studiert hatte. Nun, war also von der richtigen Branche. Und er hat zusammen mit Peter van der Veen gearbeitet und selber ein Buch geschrieben, das sehr bekannt wurde, man möchte sagen weltbekannt, auf Deutsch Pharaonen und Propheten, das englische Original, A Test of Time, ein Test der Geschichte oder der Zeitgeschichte. Er sagt darin, die ägyptische Chronologie steht auf schwachen Füßen. Sie ist fehlerhaft. Wenn wir aber die Chronologie um ca. 300 bis 380 Jahre nach unten verschieben, dann können wir die biblische Geschichte mit der Archäologie Ägyptens und Kanaans wunderbar in Übereinstimmung bringen. Das war zu viel verlangt. Also das hat den Zorn der Ägyptologen auf David Rowell herausgefordert. Und es ist ganz interessant, in der wissenschaftlichen Literatur ist es ja üblich, dass man sehr trocken schreibt. Staubtrocken, emotionslos. Aber wenn man da Stellungnahmen zu David Rohl las, konnte man ganz neue Töne finden in der Wissenschaft. Leute, die wirklich erzürnt waren und emotional gegen David Rohl schrieben. Also etwas sehr Besonderes, muss ich schon sagen. Aber jetzt nach Jahren kann man doch so rückblickend sagen, die Welt der Ägyptologen akzeptiert keine Revision von 380 Jahren. Wenn jemand schieben will, in diesem Bereich um 50 Jahre, um 100 Jahre sogar, das wird alles noch geschluckt akzeptiert. Muss man auch, denn die Datierung in der Archäologie ist nicht so präzise, dass man da dogmatisch werden könnte. Das wäre gegangen, 50, 100 Jahre, kein Problem. Aber 380 Jahre, das hat eben diese scharfen Attacken gegen die Bemühungen um eine Revision der Chronologie herausgefordert. Nun, ich habe mir die Frage gestellt, braucht es eigentlich eine Revision? Die Bibel bezeichnet Ramses II. Nirgends als Pharao der Sklaverei. Und damit müssen wir die Frage stellen, ist 1230 vor Christus wirklich das Datum des Exodus, des Auszugs aus Ägypten? Aber wenn man die Bibel liest, muss man sagen, unmöglich. Dieses Datum steht im Widerspruch zur biblischen Chronologie. Und das ist ja gerade das Besondere, die Bibel hat eine durchgängige Chronologie von Anfang an durch das ganze Alte Testament hindurch und dann sogar rüber ins Neue Testament. Und das ist sehr erstaunlich, weil es nirgends eine Lücke gibt in der Chronologie. Sogar in gewissen Geschichten in der Bibel, so nebenbei, werden plötzlich gewisse Jahreszahlen angegeben. Und genau diese Zahlen braucht man, um diese lückenlose Chronologie durchführen zu können. Und wenn man sich das so vom Standpunkt des Zufalls überlegt, könnte es immer wieder irgendwo eine Lücke geben, die man nicht ganz schließen kann. Aber das ist nicht so. Das Alte Testament ist in sich so geschlossen, dass man ein fixes, in sich geschlossenes chronologisches System aufstellen kann. Aber die Frage ist, wie können wir die biblische Chronologie mit der Chronologie der außerbiblischen Geschichte und Archäologie zusammenbringen. Und dabei ist ein Datum ganz entscheidend wichtig, nämlich 586 vor Christus. Das ist das Datum der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier unter Nebukadnezar. Es geht hier um die Zeit, als die Juden in die babylonische Gefangenschaft deportiert worden sind. Hier auf diesen Bildern sehen wir Ausgrabungen in Jerusalem aus den Schichten der Zeit von ca. 600 vor Christus. Hier sieht man einen Turm von Jerusalem, der die Zerstörungsspuren trägt. Er konnte den Angriffen Babylons nicht widerstehen. Man hat auch eindrückliche dicke Ascheschichten gefunden, die davon zeugen, wie die Bibel das berichtet, dass Jerusalem damals verbrannt wurde. Diese Pfeilspitzen hier sind originale Pfeilspitzen, die im Krieg um Jerusalem damals Verwendung gefunden haben. Es gibt keilinschriftliche Überlieferungen aus der Lebenszeit von Nebukadnezar, die sein Leben datieren, und zwar mit astronomischen Ereignissen, bestimmten Planeten, Konstellationen, aber eben eine ganze Reihe von mehreren Angaben, die man zusammennehmen kann. Und damit kann man ganz genau die die Lebensdaten von Nebukadnezar bestimmen und auch mit dem Computer nachrechnen. Und da ist das Jahr der Zerstörung Jerusalems, in der Bibel wird genau angegeben, in welchem Regierungsjahr von Nebukadnezar, entspricht dann exakt 586 vor Christus. Also dieses Datum ist astronomisch mehrfach abgesichert. Und wenn man jetzt dieses Datum 586 vor Christus als Verbindungspunkt zwischen außerbiblischer und biblischer Geschichte nimmt, kann man die biblischen Zahlen, Jahreszahlen, nehmen und zurückrechnen. Natürlich bis zurück auf Adam, aber wir gehen jetzt mal nur bis Abraham zurück. Und so kommt man für die Geburt Abrahams auf 2111 vor Christus. Mit anderen Worten, Abraham lebte am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus. In der Stadt Ur, die dem Mondgott geweiht war, diese Überreste einer Zikkurat, eines Stufenturms, stammen aus der Zeit von Abraham. Auf diesem Stufenturm, ein Abbild des früheren Turmes von Babel, wurde der Mondgott in Ur in Chaldäa verehrt. Aber, wie wir wissen, der Schöpfergott, der nicht Teil der Natur ist, erschien Abraham, diesem Mondgott-Verehrer, und rief ihn aus Ur in Chaldäa heraus, um ins Land Kanaan zu gehen. Abraham bekehrte sich von den Naturgöttern weg zu dem Schöpfergott hin. Und er war gehorsam, zog aus und kam schließlich im Jahr 2036 vor Christus ins Land Kanaan. 1. Mose 12, Vers 4 sagt uns nämlich, dass Abraham mit 75 Jahren nach Kanaan einzog. Also wir rechnen, 2111 minus 75 ergibt 2036. 1. Mose 12, Vers 7 berichtet, wie Gott dann mit Abraham einen Bund geschlossen hat in Sichem. Das ist heute Nablus, im sogenannten besetzten Westjordanland. Gott verhieß Abraham, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Nun können wir berechnen, wann der Auszug aus Ägypten stattgefunden hatte. In Galater 3, Vers 17 erklärt nämlich der Apostel Paulus, dass der Bund am Horeb, am Sinai, 430 Jahre nach dem Bund mit Abraham geschlossen wurde. Und so können wir rechnen, 2036 minus 430 ergibt 1606 vor Christus. Das ist natürlich ein anderes Datum als ca. 1230 vor Christus. Nun können wir auch die Zeit der Eroberung Jerichos berechnen. Aus Apostelgeschichte 13, Verse 18 bis 20 zum Beispiel erfahren wir, dass Israel insgesamt 40 Jahre in der Wüste herumwanderte. Also 1606 minus 40 ergibt für die Eroberung Jerichos, für die Landnahme unter Josua, 1566 vor Christus. Nun ist es so, dass die Dauer der Eroberungen unter Josua ein bisschen schwieriger sind, um berechnet zu werden. Da muss man mit X und Y eine Gleichung aufstellen, die man dann aber mit einfache Mathematik lösen kann. Auf meiner Homepage www.rogelibi.ch kann man das Skript runterladen über die Chronologie des Alten Testaments. Und dann findet man da auch genau, wie man das berechnen muss. Und so ergeben sich aus den Angaben in Apostelgeschichte 13, 18 bis 20, aus den Zahlenangaben in 4. Mose 9 und Josua 14, dass es 6 Jahre dauerte von der Eroberung Jerichos bis zum Tod Josuas. Und mit diesen Zahlenangaben kann man dann auch ausrechnen, eben mit X und Y, vom Tode Josuas bis zum ersten Richter dauerte es 14 Jahre, bis Othniel, der erste Richter, sein Amt antrat. Also, weiter ist es dann wieder einfach. Apostelgeschichte 13, 18 bis 20 berichtet, dass Gott Israel 450 Jahre lang Richter gab. Also wir können rechnen, 1566 minus 6 minus 14 minus 450, dann kommen wir auf das Jahr 1096 vor Christus. Das Ende der Richterzeit, und das war der Beginn des Königtums in Israel. Ab 1096 vor Christus regierte Saul. Nach ihm kam David, danach Salomo. Aus Apostelgeschichte 13, 21 erfahren wir, Saul regierte 40 Jahre. 1. Könige 2, Vers 11 macht klar, David genauso, 40 Jahre und auch Salomo, gemäß 2. Chroniker 9, Vers 30, 40 Jahre. Und so können wir also rechnen, 1096 minus 40 minus 40 minus 40 ergibt 976 vor Christus. Das ist die Zeit, als Salomo starb und Israel gespalten wurde in 2 Nationen. Die 10 Stämme im Norden, fortan genannt Israel. Und die 2 Stämme im Süden mit der Hauptstadt Jerusalem, fortan genannt Juda. Also 976 vor Christus, das ist die Spaltung Israels. Wenn wir die Zahlen der Könige zusammenrechnen, in den Büchern Chronika und 1. und 2. Könige, dann ergibt sich für die ganze Zeit von der Spaltung bis zur Wegführung der Juden und der Zerstörung Jerusalems, 586 vor Christus, wie wir schon berechnet haben, ergeben sich genau 390 Jahre. Und schauen wir, 976 minus 390, das ist, führt uns genau zum Jahr 586. Das geht so schön auf. Hier ist zu sagen, dass manche Chronologien, wenn man in Bibellexikas und so weiter nachschauen, kommen nicht auf 390 Jahre. Warum? Es gibt einige Klippen. Viele Klippen konnte Thiele, Edwin Thiele, lösen. Sein Buch ist weltberühmt geworden über die Zahlen über die geheimnisvollen Zahlen der Könige Israels und The Mysterious Numbers of the King of Israel. So heißt sein Buch. Und da hat er das Problem in vielen Fällen lösen können, das man bis dahin hatte mit der Chronologie der Bibel. Ich muss nämlich erklären, wenn man für sich die Zahlen der Bibel durchrechnet für die Könige im Nordreich und für sich die Könige im Südreich, dann geht das einfach nicht zusammen. Das gibt ständig Konflikte mit diesen Zahlen. Und Das ist bekannt bis in die Antike zurück. Also schon die Übersetzer des Alten Testaments auf Griechisch im 3. Jahrhundert vor Christus. Juden in Ägypten übersetzten damals die Septuaginta. Die haben schon gewusst, dass es da Probleme gibt. Und man muss wissen, die Juden waren immer, wenn es ums Abschreiben des Urtextes ging, des hebräischen Textes, da waren sie auf jeden Buchstaben bedacht. Da durfte nichts geändert werden. Das war Grundsatz. Aber wenn es ging um eine Übersetzung, war man sehr frei. Und so haben sie in dieser griechischen Übersetzung versucht, diese Zahlen zu korrigieren. Aber das Chaos wurde noch größer. Also die Zahlen der Septuaginta bringen noch mehr Probleme, lösen nichts. Aber damit wird doch deutlich, das Problem war schon mindestens vor 2300 Jahren bekannt für die Bibelleser. Und das zeigt übrigens auch, wie die Leute auch damals in der Antike die Bibel ganz genau lasen. Nicht einfach so über die Zahlen hinweggingen. Später hat der Übersetzer der lateinischen Bibel, Hieronymus, er hat die katholische Vulgata-Bibel übersetzt um 400 nach Christus, er war überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort ist, von Gott inspiriert. Aber er wusste auch um diese Probleme der Zahlen in den Königsbüchern und hat gesagt, man soll die Zeit nicht vergeuden, um dieses Problem zu lösen. Man wird eh keine Lösung finden. Aber nichtsdestotrotz, er war überzeugt, dass die Bibel Gottes Wort war. Nur wusste er einfach nicht, wie man das Problem lösen könnte. Noch vor Jahren hat Kenneth Kitchen, einer der führenden Ägyptologen des 20. und jetzt auch 21. Jahrhunderts, ein Engländer, ein gläubiger Mann übrigens, hat geschrieben, wahrscheinlich steckt hinter diesen Zahlen ein chronologisches Zählsystem, das wir heute nicht mehr kennen. Und das hat mich schon beeindruckt, dass dieser Mann die Demut hatte, eben zu sagen, wir wissen ja nicht alles. Und wir wissen ja nur so bruchstückhafte Dinge in der Wissenschaft. Und darum wäre es völlig vermessen, zu sagen, der Bibeltext irrt. Aber wir können ganz vernünftigerweise davon ausgehen, dass da steckt ein Zählsystem dahinter, das wir eben nicht kennen. Nun, dieser besagte Edwin Thiele hat das tatsächlich in vielen Fällen klären können. Und zwar ist es nämlich so, im Nahen Osten wurden Jahreszahlen bei Königen unterschiedlich gerechnet. Es gab zum Beispiel das Zählsystem, da wurde das Jahr, in dem ein König auf den Thron kam, anstelle zum Beispiel seines Vaters, wurde einfach angesehen als Thronbesteigungsjahr. Und erst im nächsten Jahr begann man zu zählen, Jahr 1, dann Jahr 2 und so weiter. Diese Zählweise hat den Vorteil, dass man weniger Fehler macht. Nicht wahr? Der Vater hat ja regiert, sagen wir mal, bis zum 30. April des Jahres. Dann kommt sein Sohn auf den Thron. Nun besteht die Gefahr, dass man das angebrochene letzte Jahr des Vaters als ein Jahr zählt und das angebrochene Jahr des Sohnes als ein Jahr, aber dann hat man am Schluss in der Chronologie ein Jahr zu viel. Und wenn man eben nur zählt Thronbesteigungsjahr und dann 1, 2, 3, dann macht man diesen Fehler weniger. Und es gab aber auch die andere Zählweise, wo man eben das Thronbesteigungsjahr bereits als Jahr 1 zählte. Und nun hat Thiele mit den Zahlen versucht und plötzlich geht ein Konflikt nach dem anderen geht auf. Das ist also wunderbar, wenn man die Listen nebeneinander stellt, dass das macht. Plötzlich stimmen die Zahlen mit Israel und Juda schön überein. Aber er hatte dann noch ein Problem. Edwin Thiele ging nämlich aus von der überlieferten assyrischen Chronologie. Die ist sehr detailliert überliefert von den alten Assyrern. Und da gab es wenige Konflikte mit der biblischen Chronologie. Und da hat er sich gesagt, ja, das lösen wir so. Wir müssen uns einfach vorstellen, dass manchmal eben schon Vater und Sohn gleichzeitig regiert haben. Co-Regentschaft, ja? Und das gibt es tatsächlich in der Bibel. Wir haben also Hinweise in der Bibel, bei dem König war da eine gemeinsame Regierungszeit, das die Bibel auch klar andeutet. Aber Edwin Thiele ging weiter. Er hat auch da, wo die Bibel das nicht andeutet, hat er angenommen, hier machen wir eine Co-Regentschaft rein und dann können wir die Zahlen schön anpassen mit der assyrischen Chronologie. Und er ging also letztlich davon aus, dass es in ganz wenigen Fällen auch Irrtümer gegeben hätte im Urtext der Bibel. Und da ist Thiele in die Irre gegangen. Und es kommt dazu, heute wissen wir, dass, obwohl diese assyrische Chronologie sehr detailliert überliefert ist, sie ist trotzdem fehlerhaft. Denn es gibt mehrere Texte, die überliefert sind, wo es Widersprüche gibt in der assyrischen Chronologie. Also wir können die nicht nehmen, um die Bibel daran zu eichen. Denn das ist kein Diamant, sondern selber eben schwach. Ja? Also man kann mit Stahl kann man nicht Diamant schleifen, ja? Sondern man muss mit Diamant muss man Stahl schleifen. Und so muss man die Bibel als den Diamanten sehen, mit dem man Stahl schleift. Und so hat sich also Thiele da geirrt. Wenn man aber jetzt ganz konsequent die Zahlen der Bibel nimmt, ergeben sich eben 390 Jahre für die Zeit von der Spaltung bis zur Zerstörung Jerusalems. Und diese 390 Jahre werden auch in Hesekiel 4, 4-5 ausdrücklich erwähnt. Man schaue doch mal nach in Hesekiel-Kommentaren, was die Ausleger mit dieser Zahl 390 anfangen. Und man stellt fest, ein Ausleger um den anderen können mit diesen 390 Jahren nichts anfangen. Die wissen nicht, worauf sich das bezieht. Und es gibt auch verschiedene Spekulationen und Versuche, damit umzugehen. Eben, weil man nicht die strenge biblische Chronologie angewandt hat, wo das genau diese 390 Jahre ergeben. Gut, und somit sind wir wieder zurück bei 586 vor Christus, dieser Anknüpfungspunkt zwischen biblischer und außerbiblischer Geschichte. Nun haben wir also festgestellt, nach der Bibel fand der Exodus aus Ägypten um 1606 vor Christus statt. Ja, jetzt vergleichen wir das mal mit dem, was so in der Wissenschaft gutmütig der Bibel gegenüber in der jüngeren Vergangenheit festgehalten wurde, 1230 vor Christus. Das gibt ja einen Unterschied von 376 Jahren. Und merkt man, das ist ja ungefähr genau diese Differenz, die David Rohl forderte, als Revision der ägyptischen Chronologie. Aber das wurde ihm nicht abgenommen. Und wir können sagen, gut so. War auch nicht nötig. Lassen wir die Ägyptologen mit ihrer Chronologie, da kommen wir schon zurecht. Aber was wir fordern müssen, ist eine strenge, saubere biblische Chronologie, bei der alle Zahlen der Bibel ernst genommen werden. Keine einzige Zahl ist falsch. Und das ist der Unterschied zu so vielen Chronologien, die man in Bibellexikas und Kommentaren finden kann. Da wird immer irgendwo werden biblische Zahlen als fehlerhaft bezeichnet. Aber dieses System, das ich da vorgestellt habe, vereint alle Zahlen. Keine einzige Zahl muss korrigiert werden. Und das ist ja auch schön, dass die jüdischen Abschreiber der hebräischen Bibel, die haben diese Zahlen ganz stur abgeschrieben. Obwohl sie wussten, wir haben eigentlich, wenn wir da selber herumrechnen, ein Problem. Und trotzdem hat sie das nicht dazu geführt, den hebräischen Text abzuändern. Die haben diese Zahlen stur überliefert. Und das dreht natürlich den Spieß und zeigt, wie exakt die Bibel überliefert worden ist im Lauf der Jahrtausende. Das ist sehr eindrücklich. So, jetzt gehen wir weiter und berechnen noch mehr Dinge. Die Bibel berichtet, dass Mose 80 Jahre alt war beim Auszug aus Ägypten. Nun können wir das Geburtsdatum von Mose berechnen. 1606 plus 80 gibt 1686 vor Christus. Damit kommen wir für die Geburt Moses in die Zeit der 13. Dynastie in Ägypten. Aber Ramses II., der gehörte zur 19. Dynastie. Nun stellt sich die Frage, wer war denn eigentlich Moses Stiefvater? Und ich werde gleich zeigen, das war dieser Mann hier, von dem wir original diese Statue noch haben. Wir wissen also sogar, wie der ausgesehen hat. Chanefre Sobekhotep IV. Wie kommt man darauf? Jetzt gehen wir auf eine ganz andere Art und Weise an das Thema heran. Artapanus war ein jüdischer Geschichtsschreiber vom Ende des 3. Jahrhunderts vor Christus in Ägypten. Und dort sprach man damals Griechisch. Seit der Eroberung von Alexander dem Großen wurde Griechisch ja Weltsprache. Dieser Artapanus war Verfasser eines Geschichtswerks über das Judenvolk mit dem Titel im Griechischen Peri Judaion, über die Juden. Und darin sagt er, die Tochter des Pharao habe Meris geheißen. Und ihr Mann sei Pharao Chenefres gewesen. Interessant. In der Bibel steht davon nichts. Kann man sich vorstellen, dass solche Namen im Judentum außerhalb der Bibel überliefert worden sind? Ja. Zum Beispiel nennt ja der Apostel Paulus in 2 Timotheus 3 Namen der zwei Zauberer zur Zeit von Moses, Jannes und Jambres. Die werden aber in der Bibel nie genannt. Aber in der jüdischen rabbinischen Literatur finden wir diese Namen. Zum Beispiel im Targum zu 2. Mose 7, Targum nennt man die aramäischen Übersetzungen des Alten Testaments im Judentum, die sehr, sehr wichtig sind. Und dort im Targum von 2. Mose 7 sind diese Namen eingefügt. Das waren eben freie Übersetzungen, Umschreibungen, auch ein bisschen erklärende Zusätze. Ja, das war also so überliefert. Und darum ist es überhaupt nicht etwas Erstaunliches, dass auch diese Namen Meris und Chenefres oder Chenefres überliefert waren. Nun ist das natürlich die griechische Aussprache, Chenefres. Chenefres. Also nicht Übersetzung, sondern griechische Aussprache. Da ist zum Beispiel typisch dieses S am Schluss. Die Griechen haben sehr gerne bei Männernamen ein S angehängt. Zum Beispiel aus Hebräisch Jeremia machten sie Jeremias. Aus Elia Elias. Aus Jesaja Jesaja, Jesajas, weil das Sch konnten sie nicht sagen. Es gibt auf Griechisch auch kein Sch-Laut, sondern nur ein S. Da machen sie aus Jesaja, machen sie Jesajas. Aber eben mit S am Schluss. Und aus Mose, sie konnten eben nicht sagen Mosche, dann machten sie Moses. So, und jetzt versteht man auch Jesus. Das ist einfach die griechische Umschrift von Yeshua. Yeshu gibt Jesu und dann ein S dran, Jesus. Also Jesus ist exakt das gleiche wie Yeshua. Einfach die griechische Aussprache. Von Sprache zu Sprache spricht man ja verschieden aus. Darum sagt man auf Italienisch eben nicht Jesus, sondern Gesù. Und auf Französisch Jésus, auf Englisch Jesus, aber das ist alles das Gleiche. Da ist kein Problem dran. Nun ist das Schöne, es gibt nur einen Pharao aus der Geschichte, der diesen Namen Chenefre trägt. Jetzt nehmen wir das S weg, ja? Das ist nämlich Sobekhotep IV., der als Thronnamen die Bezeichnung Chanefer-Re, zu Deutsch die Vollkommenheit Res, des Sonnengottes, strahlt am Horizont, annahm. So schreibt man auf Altägyptisch Chanefer-Re, das ist dieser Mann. Er war der 23. Pharao der 13. Dynastie. Und das ist ja schon interessant. Also das, über diesen ganz anderen Weg, über Atapanus, kommen wir auch in die 13. Dynastie. Und das schließt sich wieder schön mit der biblischen Chronologie. Jetzt gibt es aber noch ein Problem. Und das ist 1. Könige 6. In 1. Könige 6, Vers 1 steht nämlich Folgendes. Und es geschah im 480. Jahre, nach dem Auszuge der Kinder Israel aus dem Lande Ägypten, im 4. Jahre der Regierung Salomos über Israel, im Monat Siv, das ist der 2. Monat, da baute er dem Herrn das Haus. Hier wird also gesagt, als Salomo im 4. Jahr seiner Regierung begann, den Tempel zu bauen in Jerusalem, war das 480. Jahr nach dem Exodus. Aber in unserer Zusammenzählung, die wir vorhin angesehen haben, da kamen wir auf viel, viel mehr. Auf 114 Jahre mehr. Und nun gibt es viele Bibeltreue, Bibelausleger, die sagen, das ist die Zahl, die wir nehmen müssen. Mit dieser Zahl können wir den Auszug aus Ägypten berechnen. Und nun, was ist mit diesen 450 Jahren Richterzeit? Das wird ja gar nicht mehr reinpassen, oder? Ja, und dann kommt ja noch 40 Jahre David dazu, vor Salomo. Und 40 Jahre Saul. Und 40 Jahre Wüstenwanderung. Also, da kriegen wir ein riesiges Problem, nicht wahr? Dann sagen sie eben, ja, das waren eben nicht 450 Jahre Richterzeit. Man muss sich das so vorstellen, diese Richter haben an verschiedenen Orten im Land zum Teil parallel gewirkt. Und so kann man diese 450 Jahre zusammenstauchen. Aber da haben wir ein Problem mit Apostelgeschichte 13. Denn dort sagt der Apostel Paulus, dass Gott Israel Richter gab bei 450 Jahren. Das steht dort so. Und woher nahm Paulus diese Zahl? Wenn man im Buch der Richter und am Anfang von 1. Samuel, Samuel war ja der letzte Richter, die Zahlen zusammenrechnet, ganz konsequent, kommt man auf exakt 450 Jahre. Also diese Zahl kommt nicht von irgendwoher, die kommt aus dem Alten Testament und wird im Neuen Testament zusammengerechnet und vorgestellt. Also was machen wir damit? Nun habe ich natürlich Gegner, die sagen mir, seht ihr, auch er nimmt die Bibel nicht ernst. Er nimmt diese 480 Jahre nicht ernst in der Bibel. Und ich sage wiederholt, man muss keine einzige Zahl korrigieren. Alle Zahlen stimmen. Aber es ist eben so, im Buch der Richter gab es ja immer wieder Fremdherrschaften. Das Volk Israel musste wegen seiner Sünde von Gott gezüchtigt werden, weil sie von ihm abgefallen waren, untreu geworden waren und kamen unter Herrschaft von fremden Herrschern. Und wenn man alle diese Gewalt und Fremdherrschaften im Buch der Richter als Zucht Gottes wegen Sünde zusammenzählt, dann gibt es Folgendes. 8 plus 18 plus 20 plus 7 plus 3, das sind die Gewaltherrschaftsjahre von Abimelech, der zwar ein Israelit war, aber eine Zuchtroute Gottes, plus 18 plus 40, das gibt zusammen 114. Nun hatten wir gesehen, es gibt eine Diskrepanz. 594 Jahre hatten wir bekommen, aber die Bibel sagt, 1. Könige 6, Vers 1, 480 Jahre. Aber schauen wir mal, 594 minus 114 gibt exakt 480. Nicht 482, auch nicht 479. Oder, ich meine, auch 476 wäre ja auch nicht so schlecht. So ungefähr, ja? Nein, es gibt genau 480 Jahre. Das heißt mit anderen Worten, der von Gott inspirierte Schreiber von 1. Könige gibt die Jahreszahl an, 480 Jahre, rechnet dabei aber die verlorenen Jahre Israels wegen der Zucht Gottes bewusst nicht mit. Und dann sind das 480 Jahre. Diese Umwege, die Israel gegangen ist, die eigentlich nicht im Plan, im Ratschluss Gottes waren, sondern kamen durch die Verantwortung des Menschen, die werden in dieser Zählung nicht mitgerechnet. Und das ist nicht das einzige Mal in der biblischen Geschichte, dass wir dieses Phänomen finden. Wir finden das immer wieder, zum Beispiel auch bei den 70 Jahrwochen Daniels. 69 Jahrwochen gingen bis auf Christus und sein Kommen als Fürst. Und dann kommt dieser lange Einschub der Zeit der Gnade. Und die 70. Jahrwoche wird erst in der Zukunft kommen, nach der Entrückung der Gemeinde. Die Zeit für Israel wurde gestoppt, als der Messias eben abgelehnt wurde von Israel, und wird erst wieder laufen nach der Entrückung der Gemeinde. Und dann kommt die 70. Jahrwoche. Aber die Zeit dazwischen ist nicht gezählt. Und die wissen wir auch nicht. Und darum können wir auch das Kommen Christi nicht berechnen. Das sagt die Bibel immer wieder. Weil es da einen Einschub gibt. Aber das gibt es noch mehr in der Bibel. Also das ist eine biblische Art des Zählens. Und jetzt können wir uns auch fragen, und was bedeutet das für uns? All die Zeiten in unserem Leben, wo wir vielleicht eigene Wege gegangen sind, vom Herrn und seinem Wort uns entfernt haben und wo wir auch erleben mussten, wie der Herr durch Zucht uns zur Umkehr führen musste, sind zwar ein Zeugnis der Gnade Gottes. Das Buch der Richter ist ein Zeugnis der Gnade Gottes, dass er sein Volk nie fallen ließ, sondern sich um es bemühte und es auch wieder zurückführte. Aber nichtsdestotrotz, diese Jahre sind verlorene Jahre. Und all der Lohn, der Ewigkeitsbedeutung hat, wird ewig verloren sein. Und so zeigt es uns, wie eben jeder Tag im Leben eines Gläubigen im Licht der Ewigkeit gesehen ist so wichtig. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Zeit nicht verpassen. Das gilt für die jungen Leute. Es gibt so viele Dinge, wo wir eben unsere Zeit verpassen können. Begonnen bei Facebook und geendet, weiß nicht wo, ja? Verlorene Zeiten, die nie mehr zurückkommen werden und die im Licht der Ewigkeit eben von Bedeutung sind, was unseren Lohn angeht. Und so können wir also gerade aus 1. Könige 6, Vers 1 eine ganz wichtige praktische Lektion fürs Christenleben entnehmen. Ja, jetzt machen wir Pause. Nach diesen chronologischen Bemerkungen, die sehr wichtig waren, gehen wir jetzt nach Jericho. Hier sehen wir etwas von dem Tell Jericho, also von dem alttestamentlichen Jericho. Wie gesagt, das war die erste Station im Land Kanaan, die Israel am Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung überwinden musste. Jericho liegt 259 Meter unter dem Meeresspiegel der Ozeane. 8 Kilometer westlich des Jordans. Das ist der Jordan. 8 Kilometer westlich und 10 Kilometer nördlich des Toten Meeres. Das ist die tiefste Stadt der Welt. Nur Sodom und Gomorra und die anderen Städte der Ebene lagen tiefer. Jericho ist eine subtropische Oase. Bereits in 5. Mose 34, Vers 3 wird sie genannt, die Palmenstadt. Und wer heute nach Jericho geht, der sieht sofort, wie treffend dieser Name schon damals war und immer noch ist. Der Ort war strategisch enorm wichtig für die Ureinwohner, für die Kanaaniter. Jericho war gewissermaßen die Bewachung des Weges hinauf in das Hochland Kanaans. Das ist insbesondere das heutige sogenannte besetzte Westjordanland. Die Palmenstadt heute im Hintergrund, der Tell, den wir noch genauer anschauen werden. Ich kann hier vielleicht erklären, Tell ist Hebräisch oder auch Arabisch, heißt Hügel. Sieht, das ist ein Hügel. Aber aufgepasst, man kann nicht irgendeinen Hügel in der Landschaft Tell nennen auf Hebräisch. Das ist ein Zivilisationsschutthügel. Im Nahen Osten war das üblich. Da kamen irgendwelche Siedler an einen neuen Ort und sagten sich, hier wollen wir wohnen. Bei dieser Quelle, bei diesem Fluss, was auch immer. Und dann bauten sie ihre Häuser. Aber später wurden die in einem Krieg wieder zerstört. Man baute die Stadt wieder auf oder das Dorf, und zwar auf den Trümmern. Und so kamen die neuen Häuser ein bisschen höher zu liegen. Und später wurde das wieder zerstört und man baute wieder auf den Trümmern auf. Und so ist es üblich im Nahen Osten, dass die Städte mit der Zeit immer höher gebaut wurden. Und dadurch bildeten sich eigentliche Hügel. Und da gibt es unzählige solche Tells im Nahen Osten. Und wenn man ein bisschen ein entwickeltes Auge hat, kann man irgendwo in der Natur einen grasbewachsenen Hügel mit Bäumen und so drauf sehen und merkt, das ist kein normaler Hügel. Das ist ein Zivilisationsschutthügel. Da könnte man beginnen zu graben und würde auf Schätze der alten Zeit stoßen. Dieser Tell wurde von alters her in Jericho genannt Tell es-Sultan im Arabischen. Hier ein Blick von Süden. Ganz nahe dieses Tells befindet sich eine Quelle, die Elisa-Quelle. Und wir sehen jetzt hier schon, dass da an gewissen Orten eben in diesem Tell gegraben worden ist, in den vergangenen Jahrzehnten. Aber bei weitem nicht alles. Es ist wie überall, es fehlt das Geld und auch die Leute. Also es gäbe in Jericho noch sehr viel auszugraben, aber das, was man eben getan hat in den vergangenen Jahrzehnten, ist schon sensationell. Daher auch der Titel des Vortrags, Sensationelle Funde aus Jericho. Wir wollen das zusammen anschauen. Aber zuerst ein bisschen Grundlage in Archäologie. Also wir gehen an einen Tell heran, einen Zivilisationsschutthügel, wie wir hier sehen. Jetzt muss man aber sich im Klaren sein, dieser Hügel wird aus zahlreichen verschiedenen Schichten bestehen. Eben von einer Stadt, die zerstört wurde, eine neue darauf gebaut und so weiter. Und so ist es ganz wichtig beim Graben, dass man nicht irgendwo, wie im Sandhaufen, beginnt wild zu graben, sondern man muss ganz sauber diese Schichten unterscheiden und im Grabungsbericht dann festhalten, für die Nachwelt. Denn Ausgraben bedeutet auch zerstören. Und zwar unwiederbringlich zerstören. Also man muss ganz genau wissen, was man tut und sich dann auch überlegen, und welche Schicht wollen wir jetzt stehen lassen für die Nachwelt und was tragen wir ab. Es ist natürlich klar, je höher eine Schicht, desto jünger. Also je weiter wir runtergehen, desto älter wird es, bis wir schließlich auf dem Felsboden anlangen. Und so sehen wir, im Nahen Osten teilt man dann die Zeit ein. Da spricht man von der frühen Bronze. Dann kommt die mittlere Bronze, die man wieder in verschiedene Unterperioden aufteilt. Und dann die späte Bronze, wird immer jünger. Dann kommt die Eisenzeit und schließlich das heutige Niveau. Ja? Im Lauf der Zeit hat man diese verschiedenen Schichten zumindest relativ datieren können, und zwar ganz speziell durch Scherben. Warum durch Scherben? Das eignet sich sehr gut, weil man in allen Schichten, wenn man gräbt, findet man Keramik, also Überreste von Geschirr der Leute, die einmal da gelebt haben. Und die Menschen früher waren nicht irgendwie ganz anders als wir. Die hatten auch ihre Moden. Ich war, wenn man heute, sagen wir, ein Fond du Caclon kauft, dann wird der nicht so aussehen wie den, den wir gekauft hatten, als wir geheiratet haben. Das ist schon eine Weile her. Und zwar im Laufe der Jahre ändert die Mode, was man so als Fond du Caclon nimmt. Und so kann man, wenn man ein bisschen rauskommt, könnte man die anschauen und sagen, wann der etwa hergestellt worden ist. Nun, hier geht es natürlich um größere Perioden. Man sieht zum Beispiel, in dieser Epoche, nennen wir das späte Bronze 2b, da war dieses Geschirr Mode. Und in der nächsten Schicht sehen wir, war das Mode. Und jetzt gehen wir zu einem anderen Tell, sagen wir 150 Kilometer davon entfernt, und wir sehen, oh, da finden wir gerade das gleiche Geschirr. Aber nicht in der fünften Schicht, von unten her gezählt, sondern in der dritten Schicht. Das kommt nicht darauf an, ob das die fünfte ist oder die dritte. Aber wichtig ist, wir stellen fest, die hatten die gleiche Mode. Und daraus schließen wir, die haben wohl in der gleichen Epoche gelebt. Aber damit kann man natürlich nicht auf Jahre und genau datieren, aber doch auf Epochen. Und so muss man also vorgehen und ganz sorgfältig diese Scherben sammeln, zusammensetzen und miteinander vergleichen. Ja, jetzt gehen wir schon konkreter an Jericho heran. Und zwar müssen wir jetzt die Schichten von der mittleren Bronze 2b anschauen, weil 1566 nach biblischer Chronologie entspricht dem Ende der mittleren Bronze 2b in der Archäologie. Und da finden wir hier auf der Seite des Tells eine massive Stützmauer. Ha, können wir gleich vergessen, was die uns erzählt haben. Jericho hatte keine Mauer, die hatte eine massive Stützmauer in der richtigen Zeit. Und schauen wir uns die mal an, hier im Bild. Am Fuß des Erdhügels befindet sich also eine 4,5 Meter hohe, abgeschrägte Stützmauer aus massiven Steinen. Und davor ein Graben. Aber das ist nicht alles. Auf der Stützmauer oben gab es eine Brüstungsmauer aus Lehmziegeln. Also die Mauer war noch viel höher. Denn da darüber, über dieser Stützmauer, war nochmals eine Mauer. Aber die ist runtergestürzt nach vorne hinab in den Graben. Die Stützmauer stützte also eine Böschung dahinter von verdichteter Erde. Und darüber gab es einen Kalkverputz von 10 cm. Das nennt man ein Glassi. Ich werde gleich erklären, was ein Glassi ist. Ja, der Computer macht es möglich. Hier sehen wir die Stützmauer, 4,5 Meter. Und darüber eine Lehmziegelmauer. War so eine Doppelmauer, ja, so, übereinander. Und dahinter verdichtete Erde, die hat man festgestampft und mit Kalk, 10 cm dick, überzogen. Da im Bild ist das grün, das sollte eigentlich weiß sein. Also, auf der Stützmauer oben gab es eine Brüstungsmauer aus Lehmziegeln. Die war etwa 2 Meter dick und wohl 6 bis 8 Meter hoch. Nicht schlecht, oder? Und jetzt eben das Glassi dahinter, das war ein Kalkverputz und der sollte eben eine schlüpfrige Ebene, schiefe Ebene sein. Und das war ein Hindernis für Streitwagen und Ramböcke. Und wir sehen, in Jericho gab es aber dann nach dem Glassi nochmals eine Lehmziegelmauer. Also Jericho in der Zeit von Josua hatte nicht keine Mauer, sondern zuerst mal eine Doppelmauer und dann nach dem Glassi nochmals eine Mauer. Jericho war war wirklich ein Bollwerk. Und das Glassi, das war eben die Todeszone. Stellen wir uns vor, eine Armee hätte die Stützmauer und die erste Lehmziegelmauer überwinden können. Dann hätten sie da mit ihren Ramböcken eben auf die schiefe Ebene vordringen müssen, um die nächste Mauer zu zerstören. Aber das war die Todeszone für die Angreifer. Die Ebene war eben schlüpfrig und da konnten die Bogenschützen und Speerwerfer die angreifenden Soldaten hier töten. Also Jericho schien uneinnehmbar in der Zeit von Josua. Hier sehen wir im Bild, wie die Lehmziegel da runtergefallen sind über diese massive Brüstungsmauer. Und die Frau, die hier gegraben hat vor Jahrzehnten, Kathleen Kenyon, eine Archäologin, weltberühmte Archäologin, die hat das damals datiert auf um 1550 vor Christus. Nicht schlecht. Und die hat natürlich keine Verbindung gemacht mit einer strengen biblischen Chronologie. Darum hat sie das auch nicht eben mit der biblischen Geschichte so verbinden können. Aber bitte, sie hat gute Vorarbeit geleistet. Und vor einigen Jahren hat man auch eine C14-Datierung durchgeführt. Und das kommt auch in die gleiche Zeit. 1550 herum. Ja, hier nochmals die Stützmauer. Die Ziegel sind natürlich im Laufe der Zeit miteinander so vermischt worden. Darum sieht das einfach aus wie ein Lehmdreckhaufen. Aber das waren einzelne Ziegel. Also, halten wir fest, die Stützmauer aus der mittleren Bronze 1550 vor Christus bestätigen, was die Bibel sagt über das befestigte Jericho. Und darum kann man also ruhig mit gutem Gewissen singen, Joshua fought the battle of Jericho and the wall came stumbling down. Ja? Also, nochmals eine Ansicht von beiden, Lehmziegel und Stützmauer. Das ist die Lehmziegelmauer, die heruntergestürzt war, und zwar nach außen runter. Das ist auch speziell. Wenn man eine Stadt angreift und sie zerstört, dann wird man ja darauf achten, dass die Stadt nicht auf die Angreifer runterfällt, sondern nach innen. Aber hier war die Stadtmauer nach außen runtergefallen. Brian DeWood zeigt uns hier die Lehmziegel. Das ist ein gläubiger, weltbekannter Archäologe. Auf der westlichen Seite fand die eben genannte Kathleen Canyon, damals vor Jahrzehnten schon, im Graben vor der Stützmauer eben eine Aufschüttung von roten Lehmziegeln. Bis fast auf die Höhe der Stützmauer. Und das ist interessant, weil es eben zeigt, die äußere Stadtmauer fiel, wohl durch ein Erdbeben, herunter und bildete für die Angreifer eine ideale Einstiegsrampe. Das ist genau das, was wir in Josua 6, Vers 20 beschrieben finden. Ich werde das gleich noch zeigen. Hier im Bild, die Lehmziegelmauer, runtergefallen über die Brüstungsmauer. Das gab den Israeliten die Möglichkeit, über die Lehmziegel dann in die Stadt hinaufzusteigen. Als Einstiegsrampe. Jetzt lesen wir in der Bibel, Josua 6, Vers 20. Und das Volk erhob ein Geschrei. Und sie stießen in die Posaunen, die Schofarhörner. Und es geschah, als das Volk den Schall der Posaunen hörte und als das Volk ein großes Geschrei erhob, da stürzte die Mauer an ihrer Stelle ein und das Volk stieg in die Stadt hinein, ein jeder gerade vor sich hin. Und sie nahmen die Stadt ein. Das entspricht genau dem, was man dort findet. Eindrücklich. Und man muss sich das konkret vorstellen. Das Volk Israel hat Jericho an einem ersten Tag umkreist. Die Kanaaniter in der Stadt, bis an die Zähne bewaffnet, standen auf der Mauer, schauten zu. Aber dann gingen die Israeliten wieder zurück ins Lager. Nächsten Tag kamen sie wieder, rund um die Stadt. Die Kanaaniter bis an die Zähne bewaffnet auf der Mauer. Es geschah nichts. Die Israeliten gingen wieder zurück ins Lager. Und so auch am nächsten und übernächsten Tag. Und dann kommt der Gewöhnungseffekt. Am fünften Tag, die Kanaaniter sagten sich, oh, das Spiel kennen wir. Jetzt laufen sie wieder rundherum und dann gehen sie wieder nach Hause. Okay. Also nicht mehr so ganz bis an die Zähne bewaffnet. Am sechsten Tag auch nicht mehr, wohl noch weniger. Am siebten Tag, ja, also jetzt reicht's langsam. Und was? Jetzt gehen sie gar nicht heim. Und nochmals. Und dann nochmals. Sechsmal. Und dann beim siebten Mal. Und die Schofarhörner wurden geblasen. Und die Mauer fiel zusammen. Die Israeliten stiegen hinein. Und die Kanaaniter waren kaum mehr bewaffnet. Das war dieser Effekt, den man in der Militärstrategie auch heute noch kennt. Ganz, ganz gefährlich. Das war nämlich so im Yom Kippur-Krieg. Ich war die arabischen Länder rund um Israel, die wollten ja Israel zerstören gleich nach der Staatsgründung 1948, 49. Aber sie haben dann verloren im Krieg. Dann haben sie es ein zweites Mal versucht im Sechstagekrieg und nach 6 Tagen war an allen 3 Fronten Ruhe. Und dann kam 1973. Und da hat die syrische Armee sich plötzlich der israelischen Grenze genähert und Israel ist auch gekommen mit der Armee. Dann sind wir zurückgegangen. Dann kamen die Syrer wieder, die Israeliten auch, gehen sie wieder zurück. Und so hat sich das wiederholt, so ereignet, bis man in Israel einen riesigen Fehler gemacht hat und gedacht hat, wir wissen, was die Syrer machen. Die kommen und dann gehen sie wieder. Nein, dann war Yom Kippur, kein Fernseh, kein Radio, die meisten Leute in den Synagogen. Man konnte die Armee, die Reserve nicht mobilisieren. Und dann schlugen sie zu. Und das war das Schlimmste dieser Vernichtungskriege der modernen Zeit. Da sind am meisten Israelis ums Leben gekommen. Es hätte fast eine Katastrophe gegeben. Man ist dann in die Synagogen gegangen, hat die Reserve mobilisiert. Und weil an Yom Kippur wirklich, wirklich praktisch niemand Auto fährt, dort ist man sehr streng, waren die Straßen auch frei und die Reserve konnte umso schneller dann mobilisiert werden und der Angriff wurde dann auch schließlich zurückgeschlagen. Aber das ist strategisch eben genau das Gleiche, dieser Effekt von Jericho gewesen. Noch ein Detail zu unserem Thema, von einer ganz anderen Seite her. Der Geophysiker Amos Nuhr von der Universität Stanford hat alle Berichte über Erdbeben aus der Gegend von Jericho untersucht. Und das ist eben ein Erdbebengebiet. Da kommen ja zwei Kontinentalplatten. Die Erde besteht ja aus Kontinentalplatten, die beweglich sind. Da kommen gerade zwei Kontinentalplatten zusammen und die reiben und drücken und zerren. Darum ist das Jordantal so tief. Und das Tote Meer, tiefste Punkt der Welt. Minus 400 Meter, der tiefste Punkt der Welt. Und das ist eben, weil es dort einen Grabenbruch gegeben hat durch diese Platten, die da aufeinander stoßen. In der Negev-Wüste zum Beispiel diese Krater, Makdesh Rimmon, der große und der kleine. Da sind die Erdschichten auch ganz massiv runtergestürzt. Und das hat diesen eindrücklichen Krater gegeben. Geheimtipp, das wäre ein schöner Ort für eine Wanderung. Ja, und jetzt verstehen wir also, Jericho ist ein Erdbebengebiet. Und dieser Amos Nuhr hat festgestellt, es hat mehrmals in der Geschichte Unterbrechungen des Jordanlaufes gegeben durch ein Erdbeben. Also durch Bergstürze. Und zwar gewöhnlich mit einer Unterbrechung von 1 bis 2 Tagen. Damals im Mittelalter, 1267 nach Christus, dann auch 1546 in der Reformation, dann 1834, 1906, 1927 bei Damia am 11. Juli. Felsen waren dort aufgetürmt bis auf 45 Meter hoch. Es gab 21,5 Stunden kein Wasser durch das Flussbett. Nun, das ist schon interessant, dass man das aus der Geschichte kennt, das Phänomen von Josua 3, Vers 15. In dem Moment, wo die Israeliten hinübergehen sollten, wurden die Wasser des Jordans abgeschnitten. Und das ganze Volk konnte trockenen Fußes hinübergehen. Das wäre also erklärbar durch ein Erdbeben. Natürlich, Gott braucht kein Erdbeben, um Wunder zu tun. Und der Gott der Bibel, das sagt uns Psalm 72 am Schluss so schön, ist ein Gott, der Wunder tut, er allein. Also Gott kann alles und darum hat er auch die Welt erschaffen können. Aber es ist so, die Wunder in der Bibel sind unterschiedlich. Es gibt manchmal Wunder, die sind völlig gegen die Naturgesetze und es gibt auch Wunder, die sind mit den Naturgesetzen. Zum Beispiel wurde Petrus aus dem Gefängnis befreit in Apostelgeschichte 12. Auf sehr eindrückliche Art und Weise. Kann man nachlesen. Wie ein Engel ihn herausführt. Und später im gleichen Buch, da wird Paulus befreit vor einer Truppe, die sich verschworen hatte, um ihn umzubringen. Aber da geschieht kein Wunder. Das war einfach so, Paulus hatte eben eine Schwester. Und die hatte einen Sohn. Und dieser Sohn hatte zufällig, Anführungs- und Schlussstrichen, gehört, dass es eine Verschwörung gibt gegen Paulus. Der ist zu dem hohen Offizier der Burg Antonia am Nordende des Tempels in Jerusalem gegangen, hat ihm das erzählt. Der hat ein offenes Ohr gehabt und hat dann ein riesiges Kontingent seiner Soldaten mobilisiert, dass die bei einer Nachtaktion Paulus von Jerusalem nach Caesarea ans Mittelmeer bringen mussten. Das ist kein Wunder geschehen. Aber Gott hat die römische Armee benutzt, hat den Neffen benutzt und so weiter. Verschiedene Dinge, die so zusammenkamen. Aber es war ein Wunder Gottes. Und so kann Gott eben übernatürlich eingreifen und er kann völlig natürlich eingreifen. Einfach dadurch, weil wir einen Neffen haben. Und dieser Neffe hat gerade zufällig etwas gehört und hat sich dabei auch was gedacht. Oh, ich könnte ja dorthin gehen. Und so handelt Gott, wie er will. Und wir können ihm keine Vorschriften machen. Und darum, Gott konnte Israel durchs Rote Meer hindurchführen. Und wie sollen wir das gemäß Naturgesetzen erklären? Nein, Gott ist nicht an die Naturgesetze gebunden, sondern die Naturgesetze beschreiben einfach Gottes übliches Handeln. Aber Gott kann auch unüblich handeln. Und da beim Jordan konnte Gott üblicherweise, aber zufällig in Anführungsstrichen, genau im richtigen Moment, als nämlich die Priester mit der Bundeslade ihren Fuß in den Jordan setzten, wurde er abgeschnitten. Und sie gingen alle genau am richtigen Tag über den Jordan. Übrigens, Kathleen Kenyon hat einen weiteren Bereich untersucht, den sie nannte City 4. Und dieser ausgegrabene Bereich von Jericho zeigte ganz klar Brandspuren. Und zwar eine Meter dicke Brandschicht wurde dort gefunden über dem gesamten Ausgrabungsgebiet. Auch mittlere Bronze, 2b, ja. Und dort sieht man auch, dass mehrere Häuser eingestürzt sind, offensichtlich bevor sie verbrannt wurden. Und weiter in den Gebäuden hat man Vorratskrüge voller Weizen gefunden. Und zwar in so großen Mengen, was einmalig ist für die gesamte Archäologie Israels bis heute. Noch nie hat man so viele Vorräte gefunden. Das zeigt, der wertvolle Weizen wurde nicht geplündert. Nun, Josua 6, 17 bis 19 macht klar, die Israeliten haben die Stadt angegriffen im Frühjahr und die Stadt fiel nicht durch aushungernde Bevölkerung, aber Gott gab Israel auch das Gebot, sie dürfen sich in keiner Weise an den Überresten Jerichos bereichern. Niemand darf irgendetwas von dem Besitz antasten. Und da wird also klar, die Stadt fiel nicht durch aushungernde Bevölkerung, aber es wurde auch nicht geplündert. Hier, man sieht es kaum, an dieser Stelle hat man einen Krug gefunden mit Weizen drin. Als eines dieser Beispiele. Ja, und so sehen wir Jericho und die Mauern vor Jericho sind keine Mythen und Legenden, sondern einfach nüchterne Geschichte, wie die Bibel uns das berichtet. Es ist so geschehen, wie die Bibel das sagt. Aber das hat natürlich uns auch geistlich etwas zu sagen. Es gibt eine Kinderbibel, die von liberalen Theologen gemacht wurde. Und da wird drin berichtet, so nur für die Eltern so angemerkt, die Geschichte mit Jericho hat natürlich nie stattgefunden. Es gab ja auch damals keine Stadtmauer vor Jericho. Aber das macht auch gar nichts. Es kommt ja auch gar nicht drauf an, ob das geschehen ist. Das ist gar nicht wichtig in der Bibel. Wichtig ist eben die tiefere Botschaft. Ja, so etwa wie bei Rotkäppchen. Ne? Ja, so gehen die Liberalen an die Bibel ran, wie an ein Märchenbuch. Und sie suchen da eine tiefere Bedeutung drin. Alles Unsinn. Und es zeigt den ganzen Unverstand für Gottes Wort. Nein, die Bibel macht klar, diese Dinge sind so geschehen. Gott hat so gehandelt in der Geschichte. Er ist derselbe Gott, der sich nicht zurückgezogen hat, sondern auch heute in der Geschichte und in unserem Leben wirken will. Aber die tiefere Bedeutung, die ist in der Geschichte schon da. Und so können wir aus Hebräer 11 lernen, durch Glauben fielen die Mauern von Jericho. Ah, da lernen wir davon, es war wichtig, die Israeliten damals haben Gott vertraut. Und so haben sie erlebt, wie Gott eben eingegriffen und geholfen hat. Aber ich möchte auch noch aus 2. Korinther 10 lesen. Und zwar in Vers 3 steht: Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, also obwohl wir heute noch diesen sterblichen Körper haben, denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleische. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Also, hier wird von einer Festung, die Gott widersteht, gesprochen. Und zwar, diese Festung, das sind menschliche Vernunftschlüsse, stolze Gedanken, jede Höhe, die sich gegen Gott erhebt. Und diese Festungen müssen wir zerstören, mit Gottes Hilfe. Und da braucht es Glauben. Und so haben wir das jetzt gerade heute wieder erlebt. Da haben Menschen Vernunftschlüsse aufgebaut und stolze Bücher geschrieben, keine Posaunen vor Jericho, die archäologische Wahrheit, ja? Und wir haben gesehen, ach, die armen Leute haben sich einfach ein bisschen geirrt in der Zeiteinteilung. Das sagt nichts darüber aus, wie gut die Graben und Grabungsberichte schreiben können. Aber was nützt es, wenn man sich so stolz gegen Gottes Wort erhebt? Diese Vernunftschlüsse müssen wir zerstören. Und das haben wir jetzt gerade gemacht und haben gesehen, das Wort Gottes ist wahr, so wie es dasteht. Und die tiefere Botschaft der Jericho-Geschichte, die haben wir auch gleich gesehen. Wir müssen diese Vernunftschlüsse zerstören. Und das ist nicht nur eben im Bereich von Archäologie und Theologie, sondern auch im Bereich der Evolutionslehre. Und es gibt noch so viele andere Dinge, auch im Bereich der Sozialwissenschaften. Das ist ja gerade ein besonderes Einfallstor, um eben über die Schule und über die Sozialämter eben gottwidrige Gedanken in die Gesellschaft hineinzubringen. Und wir müssen diese falschen Ideen müssen wir erkennen als Bollwerke, die sich gegen Gott erheben. Aber die können nur durch Glauben überwunden werden, so wie die Mauern von Jericho durch Glauben gefallen sind. Noch etwas Wichtiges. Jetzt haben wir aber gesehen, um 1230 war Jericho gar keine Stadt und hatte auch keine Mauern. Ja, das musste so sein. Denn wir lesen ja am Schluss von Josua 6, Josua hat Jericho verflucht. Sie wurde die Stadt des Fluches. Und er sagte, wer diese Stadt wieder aufbaut, wird das tun um einen hohen Preis. Ich lese Josua 6, Vers 26. Und Josua schwur in selbiger Zeit und sprach, verflucht vor dem Herrn sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho bauen wird. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem Jüngsten ihre Tore aufstellen. Also wenn er beginnt, Jericho zu bauen, wird sein ältester Sohn sterben. Und wenn er die Stadt dann vollendet und die Tore einsetzt, dann wird sein jüngster Sohn sterben. Und so war in den weiteren Jahrhunderten Jericho eben keine Stadt und hatte keine Stadtmauer. Aber in 1. Könige 11, in der Zeit von Ahab, 9. Jahrhundert vor Christus, da lesen wir, wie einer die Frechheit hatte, Jericho wieder aufzubauen. 1. Könige 16, Vers 34. In seinen Tagen, also in den Tagen von Ahab, baute Hiel, der Betheliter, Jericho wieder auf. Mit Abiram, seinem Erstgeborenen, legte er ihren Grund. Und mit Segub, seinem Jüngsten, stellte er ihr Tore auf. Nach dem Wort des Herrn, das er durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hatte. Also hier wird innerhalb des Alten Testaments auf eine frühere Stelle im Alten Testament verwiesen. Von 1. Könige 16 auf Josua 6 zurück. Und da hat sich das erfüllt, Jahrhunderte später. Ja, und darum durfte es um 1230 gar keine Stadt Jericho geben. Sonst wäre die Bibel falsch. Aber man hat nichts gefunden, weil die Bibel eben richtig ist. Merkt man, jetzt haben wir die Festung wirklich zerstört und der Spieß ist gedreht worden. Und wir sehen also, Jericho hat dann wieder Bestand gehabt für die weitere Geschichte des Alten Testaments. Aber da gab es eine ganz entscheidende Siedlungslücke. Ich möchte aber noch ganz kurz zurückverweisen. Man hat bei den Ausgrabungen der Stadtmauern von Jericho zur Zeit von Josua auch gesehen, dass im ärmlichen Quartier von Jericho damals, da waren Häuser direkt in die Stadtmauer hineingebaut worden. Und zwar das eine Mauer des Hauses war gerade die Stadtmauer. Und das stimmt genau überein mit Josua 6. Denn die Hure Rahab, die wohnte ja in der Stadtmauer. Genauso wie das die Archäologie bestätigt hat, dass man damals so im armen Viertel gebaut hatte. Und diese Hure Rahab war auch eine Kananiterin und sie stand auch unter dem Urteil Gottes. Die Kananiter hatten sich nämlich über Jahrhunderte schwer versündigt durch Kindermord. Denn die haben ihre Kinder haufenweise dem Baal geopfert. Das sagt uns 5. Mose 18. Und sie haben auch intensiv Spiritismus und Wahrsagerei betrieben. Das wird alles beschrieben in 5. Mose 18. Und Gottes Zeit war abgelaufen für die Kananiter, Gottes Gnadenzeit. Und so kam Gottes Gericht damals über die Kananiter dafür, dass sie das Leben nicht mehr geschützt haben. Wenn der Mensch das Leben nicht mehr schützt, dann können wir nicht mehr erwarten, dass Gott es weiterhin schützt. Eine ernste Botschaft für unsere Gesellschaft, die zum größten Teil dafür kämpft, dass der Mensch ein Recht habe auf Abtreibung. Und das ist eine Kultur des Todes geworden, wie die kananitische Kultur. Und wenn wir das Leben nicht mehr schützen, dann können wir nicht damit rechnen, dass Gott es auch schützt. Das ist sehr ernst. Und das lernen wir da. Noch zur Zeit von Abraham, Jahrhunderte zuvor, hatte Gott in 1. Mose 15 zu Abraham gesagt, die Sünde der Kananiter, der Amoriter, ist noch nicht voll. Und so war Abraham, Isaak, Jakob, das waren gewissermaßen Missionare im Land. Gott gab diesem Volk Gnade, aber nach diesen 430 Jahren ab Abraham war die Gnadenzeit am Ende. Und so kam eben Gottes Gericht. Und dafür hat er Israel benutzt. Israel hat nicht den Auftrag, ständig so zu verfahren. Aber in diesem Fall war das eben Gottes Auftrag, sein Gericht auszuüben. Nun gehen wir rüber bis ins Neue Testament. Wir finden Jericho eben ab der Zeit von Ahab im Alten Testament, aber wir finden Jericho auch noch im Neuen Testament. Und zwar kommt der Herr Jesus auf seinem letzten Gang in Lukas 19, kommt er nach Jericho. Und da trifft er einen Mann. Es gab ja einen kleinen Mann in Jericho, der wollte unbedingt Jesus Christus sehen. Der stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum. Das ist ein originaler Maulbeerfeigenbaum aus Jericho heute. Da stieg dieser Zachäus hinauf und der Jesus, begleitet von einer Volksmenge, ging durch Jericho. Das war unmittelbar, bevor er dann hinaufging nach Jerusalem, um für uns zu sterben. Und da sah er diesen Zachäus oben auf dem Baum, rief ihn herunter und sagte, heute muss ich zu dir einkehren. Und dieser Mann, der geldliebend war, der ein Volksverräter war, erlebte die Gnade Gottes in der Stadt des Fluches. Doch wunderbar. Und wie der Herr ein Auge hatte für einen bösartigen Menschen, der aber bereit war, für die Wahrheit sein Ohr zu öffnen, sein Herz zu öffnen. Und so ist diesem Haus dann Heil widerfahren. Und eindrücklich, wie sich das Leben des Zachäus geändert hat, er hat dem Herrn sofort gesagt, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vielfältig. Und der Herr Jesus sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Und schließlich Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und dann ging der Herr Jesus hinauf nach Jerusalem, um für Zachäus und auch für einen jeden von uns zu sterben. Der direkte Weg führt durch das Wadi Kelt, ein wunderbares Wadi. Und dort, für diese Reise, passt das Lied von Margit Birkenfeld so gut. Für mich gingst du nach Golgatha. Von der Stadt des Fluches geht der Herr Jesus hinauf zur Stadt des Friedens, Jerusalem, um dort Frieden mit Gott zu schaffen. Für Menschen, die unter dem Fluch stehen, verdienterweise. Also so führt uns diese Geschichte des Alten Testaments hinüber zum Neuen Testament und ist eng verwoben mit der Heilsgeschichte. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten für die Fortsetzung, nämlich Sichem und Silo wurde ja noch angekündigt. Ja, nach Jericho hat Israel weiter eine Stadt um die andere erobert und im Buch Josua, Richter und 1. Samuel sind dann diese Städte Sichem und Silo ganz wichtige Orte, nebst anderen. Jetzt gehen wir kurz auch noch an diese Orte, um zu sehen, wie das alles mit dem Bibeltext übereinstimmt. Wo liegt Sichem? Wie wir hier sehen auf der Karte, nördlich von Jerusalem im heute sogenannten besetzten Westjordanland. Hier sehen wir den Ort Sichem, heute Nablus, größte Palästinenserstadt im besetzten Westjordanland. Da, wo Gott Abraham verheißen hat, deiner Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Oh, die UNO sagt, die Juden haben hier nichts verloren. Und Gott sagt, ihnen hat er ausgerechnet diesen Ort verheißen. Sehen wir. Bibel contra UNO. Oder man könnte auch sagen, UNO contra Bibel. Sehen wir, Sichem, Nablus, zwischen diesen beiden markanten Hügeln. Da auf der einen Seite ist der Berg Ebal. Und auf der anderen Seite der Garizim. Also da in Sichem hat Gott 1. Mose 12, Vers 6, die Verheißung an Abraham gegeben. Verheißung des Landes für Israel. Später sehen wir auch, wie Vater Jakob, der Stammvater Israels, hier in Sichem gelebt hatte. Wie gesagt, der Bund vom Sinai wurde geschlossen 1606 vor Christus. Dann kamen 40 Jahre Wüstenwanderung. Schließlich hat Josua das Volk hineingeführt ins verheißene Land. Und ganz am Schluss seines Lebens hat er Israel versammelt zum Landtag nach Sichem. Als das Land weitgehend erobert war, wird das Volk nach Sichem eingeladen. Da zwischen Ebal, 940 Meter, und Garizim, 841 Meter. Hier sehen wir einen Blick zum Berg Ebal rüber. Ja, und da zwischen diesen beiden Bergen hat Josua schließlich Folgendes gemacht. Josua 24, Vers 26, nachdem er dem Volk vorgestellt hat, jetzt seid ihr in diesem Land. Aber wenn ihr nicht auf Gottes Wort hört, werden all die Flüche des Bundes vom Sinai über euch kommen. Und das beinhaltete, ihr werdet das Land verlieren. Und dann lesen wir in Josua 24, Vers 26. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn daselbst auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Hier wird gesagt, dieser Stein wurde aufgestellt beim Heiligtum des Herrn, bei der Terebinte. Was ist das für ein Heiligtum? Ein schlechter Bibelleser würde sagen, das ist die Stiftshütte. Nein, die Stiftshütte war damals in Silo, Josua 19. Das Heiligtum des Herrn bei der Terebinte, das war eben dieser Ort, wo Abraham in 1. Mose 12 als Dank für den Bund Gottes und die Verheißung des Landes einen Altar gebaut hatte. Das war ein Heiligtum unter freiem Himmel. Und diesen Altar hatte Abraham dort bei der Terebinte aufgestellt, sagt 1. Mose 12. Und da bei der Terebinte, bei diesem Heiligtum von Abraham, dort hat Josua den Stein aufgestellt. Als Erinnerung an den Bund vom Sinai. Das sind zwei Bündnisse. Der Bund mit Abraham und 430 Jahre später der Bund mit Israel am Sinai, der hier bestätigt wird. Der Bund mit Abraham war bedingungslos. Gott sagt, ich werde dir deine Nachkommenschaft dieses Land geben. Und Gott übernahm, weil der Bund einseitig geschlossen wurde, die ganze Verantwortung. Aber der Bund am Sinai war zweiseitig und die Israeliten sagten, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Sie hatten sich überschätzt. Und aufgrund dieses Bundes vom Sinai hat Israel das Land verloren. Im Jahr 70 nach Christus haben die Römer Jerusalem zerstört und das jüdische Volk wurde in der Folge in einem jahrhundertedauernden Prozess unter alle fünf Kontinente zerstreut. Der Staat ging unter. Die Juden hatten kein Land mehr. So hat sich das erfüllt. Aber die Geschichte ist damit nicht fertig. Aufgrund von eigener Verantwortung hat Israel alles verloren. Aber es gab ja noch den Bund mit Abraham. Der war bedingungslos. Und darum hat Gott in den Propheten gesagt, dass er um seinetwillen und aus Liebe und aus Gnade Israel gegenüber wird er das Land, das Volk wieder sammeln und in ihr Land zurückführen. Und genau in der Zeit, wo sie zurückgekommen sind, in unserer Zeit, hat man in Sichem gegraben und hat in der mittleren Bronze 2b diesen Stein gefunden, den Josua aufgestellt hatte. Das ist der originale Stein von Josua. Schon eindrücklich, wie man so auf den Spuren der Bibel gehen kann. Ich muss noch ganz kurz etwas ganz anderes erklären, um das dann noch mehr zu bestätigen. In der Richterzeit nach Josua lesen wir bei Gideon, da hat das Volk Israel den wahren Gott verlassen. Und sie begannen, den kananitischen Gott Baal Berit anzubeten. Richter 8, 33 bis 34. Und für diesen Baal Berit haben sie einen Tempel gebaut in Sichem. In Richter 9, Vers 4 wird er erwähnt. Und sie gaben ihm 70 Schekel Silber aus dem Hause Baal Berit. Und Abimelech dingte damit lose und übermütige Männer und sie folgten ihm nach. Da gab es also einen Baal Berit Tempel in Sichem. Und in Richter 9, Vers 6 lesen wir, und alle Bürger von Sichem und das ganze Haus Millo versammelten sich und gingen hin und machten Abimelech zum König bei der Terebinte des Denkmals, die zu Sichem ist. Auch damals war noch der Stein da von Josua, das Denkmal. Und warum haben sie das dort gemacht? Weil dieser Baal Berit Tempel, der in der Bibel eben auch genannt wird Haus Millo, wo Leute dort wohnten. Millo heißt das Haus der Steinaufschüttung. Das stand genau dort. Jetzt werde ich das zeigen. Hier in dieser Skizze sehen wir, das ist der Stein von Josua. Ja? Und in der tieferen Schicht findet man den Ort, wo Abraham sein Heiligtum hatte. Darunter, ja? Aber auf der gleichen Höhe wie dieser Stein, da fand man einen Baal Berit Tempel. Und zwar aufgebaut auf einer Steinaufschüttung. Der Millo. Ja? Jetzt sehen wir da die Ausgrabungen von Sichem. Das sind die Stadtmauern der Israeliten. Und da sehen wir das Denkmal, hier den Baal Berit Tempel, das Haus Millo, und sehen wir, das alles steht auf einer riesigen Steinaufschüttung oben. Und da ist das Stadttor. So, gehen wir kurz durch. Sieht man die Steinaufschüttung und da der Baal Berit Tempel beim Denkmal der Terebinte. Das Haus Millo, das Haus der Steinaufschüttung. Hier die Stadtmauer von Sichem, von den Israeliten gebaut. Hier das Stadttor von Sichem. Und da das Haus Millo, der Baal Berit Tempel. Da bei der Steinaufschüttung und bei dem Denkmal der Terebinte. Ist alles ans Licht gekommen. Genau in der Zeit, wo die Israeliten zurückkehren ins Land und aufgrund der Bibel wissen müssen, wir sind nicht zurückgekehrt, weil wir so gut sind. Aufgrund unserer eigenen Leistung haben wir alles verloren. Wir können vor Gott nichts verdienen. Warum sind wir zurück? Aus lauter Gnade. Wir können zu Gott nur kommen aufgrund seiner Gnade, nicht aufgrund von Leistung. Und Gott hat sein Volk zurückgeführt, um ihm diese Gnade zu zeigen, um durch diese Gnade dieses Volk dann auch zur Buße und Umkehr zu führen. Ein letzter Blick nach Sichem und da sehen wir die modernen Häuser dahinter von Nablus. Wenn die wüssten, was der Stein bedeutet, die würden den am liebsten in die Luft sprengen. Aber das brauchen wir ja dort nicht zu erzählen, darum sind wir ja nach Rechenbach gekommen. Und noch 2 Minuten etwas zu Shiloh. Hier, immer noch im Westjordanland, wie wir gesehen haben, ist der Hügel von Shiloh. Dort wurde die Stiftshütte aufgestellt, nicht wahr? Ein paar Ansichten von Silo. Da haben Juden in der Folge des Sechstagekrieges dann eine Siedlung aufgebaut. Heute gibt es also wieder ein jüdisches Silo im Westjordanland. Und da hat man einen großen heiligen Bezirk entdeckt bei den Ausgrabungen. Mit einer Steinmauer darum herum. Und wer hat da gearbeitet? Niemand anders als Finkelstein. Und Finkelstein hat gesagt, also da gab es, in Silo gab es schon längst vor den Israeliten einen heiligen Ort. Also, das war nicht etwas Originales von den Israeliten, was da beschrieben wird mit der Stiftshütte. Das war schon längst ein kananitischer Ort, wo offensichtlich eben ein Kult, religiöser Kult betrieben wurde. Da gibt es einen großen Platz. Nun haben wir aber die Chronologie der Bibel richtig wiederhergestellt. Das ist das genau die Zeit von Israel. Das ist der Ort, wo die Stiftshütte in Silo aufgestellt war für Jahrhunderte. Und da sehen wir zur Stiftshütte, die ja ein Zelthaus war als Heiligtum, umgeben von einem Zaun mit Byssus-Umwandung, weißer Stoff. Bildete einen ersten inneren Vorhof. Aber damals in Silo hat man noch diese Steinmauer rundherum gemacht. Und jetzt versteht man, warum in der Samuel-Geschichte steht, dass da die Türen des Tempels geöffnet wurden. Am Morgen. Da fragt man sich, aber die Stiftshütte, da gab es nur die Vorhänge. Gab es keine Türen. Natürlich. Aber die äußere Türe, die war eben angebracht in dieser Steinmauer, die wir da sehen. Und so passt das alles wunderbar zusammen. Es war die Stiftshütte, aber schon umgeben von einem zweiten Vorhof. Ja, sehen wir die Synagoge heute in Silo. Die wurde so gebaut in der Form einer Stiftshütte. Und dieses transportable Heiligtum war also jahrhundertelang in Silo stationiert. Und auch da passt alles von den Zeitangaben genau überein. Und so könnten wir weiterfahren mit Dan, mit Hazor. Und es passt in der Archäologie einfach mit der biblischen Chronologie. Aber man muss die Bibel ernst nehmen, um diese Chronologie zu entdecken.